Wollen wir dir, Herr Jesus, diese Stunde hinlegen und wollen dich einfach ganz herzlich bitten, Herr, dass du all das, was wir jetzt hören, so in unserem Herzen übersetzen möchtest, dass es für unser ganz persönliches Leben Bedeutung gewinnt. Wir danken dir, Herr Jesus, dass wenn wir Dinge hören aus dem Alten Testament, dass die für uns nie vergangen sind, sondern sie haben immer eine ganz bestimmte Relevanz für unsere Gegenwart, für unser Hiersein. Und da möchtest du das, was wir jetzt hören, auch so in dieser Weise relevant machen, für unser Leben, hier und jetzt, so wie wir sind. Wir bitten dich einfach in dieser Weise um dein Reden, wollen auch unseren lieben Bruder segnen in deinem Namen. Wir freuen uns, dass er unter uns ist und danken dir, Herr, dass du durch ihn jetzt redest. Amen.
Am Anfang zitiere ich jetzt ein Gedicht, das Mordechai Gebirtig einmal geschrieben hat, ein polnischer Jude, der 1942 in Krakau ermordet wurde. Es zeigt auf die gelähmte Ohnmacht von Menschen, wenn sie einer Katastrophe gegenüberstehen. Und von einer solchen Katastrophe werden wir nun hören, und ich möchte sie einführen. Als einer, der sie leidend miterleben musste. Es brennt, Briederle, es brennt. O, unser armes Städtel, weh, es brennt. Böse Winde jagen, gieren, reißen, brechen, und sie schieren stärker noch die wilden Flammen. Alles ringsum brennt. Und ihr? Ihr steht und guckt und jammert und verschränkt die Hände. Und ihr steht und guckt und jammert. Unser Städtel brennt. In der Nacht vom 9. zum 10. November 1938 brannten in Deutschland. Zu dem damals auch Österreich schon wieder gehörte, als heimgekehrte Ostmark, die Synagogen. Ihre Flammen wurden zu einem Brand, der wenig später ganz Europa heimsuchte. In dessen Inferno das sogenannte Deutsche Reich unterging. 6 Millionen ermordete Juden. Und noch viel mehr an getöteten Russen, Polen, Tschechen und auch Deutschen. Aus der Bibel der Juden, dem Tenach, dem Alten Testament, wie wir sagen, hören wir: Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber die Sünde ist der Leute Verderben. Steht geschrieben im Buch der Sprüche, Kapitel 14, Vers 34. Unsere Jugend heute, sie war damals nicht dabei. Hat sie deshalb ein Anrecht auf die Gnade der späten Geburt? Kann sie sich freisprechen von der Schuld ihres Volkes? Darf sie sagen, was gehen uns unsere Eltern oder Großeltern, was geht uns unser Volk an? Kann sie sich entlassen aus der Last der Geschichte? Wird sie, wie auch nachfolgende Generationen, nicht immer wieder eingeholt von Fragen, die sie wie auch immer beantworten muss? Hat sie sich mit ihren Antworten nicht auch Gott zu stellen? Dem Herrn des Lebens und Richter über Gut und Böse, der der Heimsucht der Väter Missetat an den Kindern bis ins dritte und vierte Glied? Christens wissen oder sollten wissen, einen gnädigen Freispruch kann nur Gott selbst geben. Das Kreuz auf Golgatha steht für jede Schuld, doch das setzt zumindest Erkennen voraus, aus dem Reue und Buße werden kann. Umkehr tut Not, Umkehr im Denken, Reden und Handeln. Das ist die Verkündigung der Kirche, oder sollte es sein? Christen haben sich ihr immer wieder neu zu stellen. Die sogenannte Reichskristallnacht hatte ihre Vorgeschichte. Und es sind drei Fakten, die die Untat vom November 1938 vorbereiten halfen. Erstens, war da ein jahrhundertealter christlicher Antisemitismus oder besser gesagt Antijudaismus mit folgenden Argumenten. Im jüdischen Volk wurde Christus umgebracht. Deshalb galten die Juden als Gottesmörder und Werkzeuge des Bösen, Kinder des Teufels, sittlich und moralisch verkommen. Für viele Christen waren sie auch des Evangeliums nicht wert. Die Synagogen galten als Brutstätten des Bösen. Zweitens. Das Volk der Deutschen war über eine lange Zeit seiner Geschichte im obrigkeitsstaatlichen Denken erzogen. Es kannte von Ausnahmen abgesehen nicht die Freiheit des Geistes, des Wortes und der Schrift und des Handelns. Politische und moralische Wertmaßstäbe setzte die Obrigkeit. Kritik an der Obrigkeit galt meist als verwerflich und diente angeblich den Feinden des Volkes, so dachte man. Die Weimarer Republik als demokratische Staatsform konnte in den nur 15 Jahren ihres Bestehens an dieser Situation nur wenig ändern. Drittens, war es der verlorene Krieg 1918, der Vertrag von Versailles, der als Diktat des Unrechts weithin abgelehnt wurde, vermeintlich ungerechtfertigte Reparationsleistungen, Inflation und wirtschaftliche Verarmung bereiteten den Boden, auf dem der Wunsch nach starken nationalen Führern, nach einer heilschaffenden Obrigkeit wachsen konnte. Die nationalsozialistische Bewegung nahm dies alles auf in ihre Programme und Propaganda. Unter anderem die Judenfeindschaft. Hören wir aus dem Buch von Adolf Hitler Mein Kampf. Das Judenleben ist nicht von dieser Welt. Das Judenleben ist nur von dieser Welt. Und sein Geist ist dem wahren Christentum innerlich so fremd, wie sein Wesen es 2000 Jahre vorher dem großen Gründer der neuen Lehre selber war. Freilich machte dieser aus seiner Gesinnung dem jüdischen Volk gegenüber kein Hehl, griff wenn nötig sogar zur Peitsche, um aus dem Tempel des Herrn diesen Widersacher jeden Menschentums zu treiben, der auch damals wie immer in der Religion nur ein Mittel zur geschäftlichen Existenz sah. Dafür wurde dann Christus freilich auch ans Kreuz geschlagen. Und so schreibt Hitler weiter, so glaube ich, im Sinne des allmächtigen Schöpfers zu handeln, indem ich mich des Juden erwehre, kämpfe ich für das Werk des Herrn. Bloß wer hat damals Mein Kampf gelesen? Stand oft in vielen Regalen, wie bei vielen Christen heute, die Bibel verstaubt. In den Richtlinien der Glaubensbewegung Deutsche Christen vom 26. Mai 1932 können wir lesen: Wir stehen auf dem Boden eines positiven Christentums. Wir bekennen uns zu einem bejahenden, artgemäßen Christusglauben, wie er deutschem Luthergeist entspricht. Wir sehen in Rasse, Volkstum und Nation uns von Gott geschenkte und anvertraute Lebensordnungen, für deren Erhaltung zu sorgen uns Gottes Gesetz ist. Daher ist der Rassenvermischung entgegenzutreten. Die deutsche äußere Mission ruft aufgrund ihrer Erfahrungen dem deutschen Volke seit langem zu: Halte deine Rasse rein. Und sagt uns, dass der Christusglaube die Rasse nicht zerstört, sondern vertieft und heiligt. Wir sehen in der recht verstandenen inneren Mission das lebendige Tatchristentum. Wir wissen etwas von der christlichen Pflicht und Liebe den Hilflosen gegenüber. In der Judenmission aber sehen wir eine schwere Gefahr für unser Volkstum. Sie ist das Eingangstor fremden Blutes in unseren Volkskörper. Sie hat neben der äußeren Mission keine Daseinsberechtigung. Und daraus entsprang dann später die Forderung nach einer judenreinen Kirche, wie sie indirekt auch heute wieder laut wird, nur mit einer anderen Begründung. Die Juden sind über den Mose- und Abrahamsbund im Vaterhaus und brauchen einen Erlöser Jesus Christus nicht. Deutsche liberale evangelische Theologie zurzeit. Eine judenreine Kirche. Ablehnung der Juden, Judenfeindschaft und Judenhass wurden zu einem Unrechtsprogramm, das sich in Verordnungen und Gesetzen zum Schutz des deutschen Volkes niederschlug. 28. Februar 1933 geschah die Aufhebung der Grundrechte der deutschen jüdischen Mitbürger. Das heißt, sie waren nicht mehr wählbar und durften nicht mehr wählen. Am 1. April 1933 Boykott jüdischer Geschäfte. Deutsche kauft nicht bei Juden. Eine Parole, die in allen Straßen und auf allen Plätzen deutscher Dörfer und Städte erschien. Ich habe Fotografien von Parkanlagen, wo auf den Garten, auf den Parkbänken Schilder angebracht worden: Nicht für Juden. Also die hatten nicht mal die Möglichkeit, auf einer Parkbank zu sitzen. Oder andere Institutionen und Veranstaltungen, wo Schilder angebracht waren oder vorgezeigt worden: Juden unerwünscht. 7. April 1933, jüdische Beamte werden aus dem Staatsdienst entlassen. Es geschah weiter am gleichen Tag ein Zulassungsverbot für jüdische Rechtsanwälte. Jüdische Ärzte durften nicht mehr praktizieren. Man konnte doch solche Judenschweine nicht an deutsche Frauen ranlassen. April 1933. Jüdische Kinder unterliegen einer Zulassungsbeschränkung an deutschen Schulen und Hochschulen. 1936 mussten sie alle deutsche Schulen verlassen. 22. September 1933. Ausschluss von Juden aus deutschen Kulturschaffen. Also Theater, Film und so weiter. 34, Ausschluss von Juden aus bestehenden Wirtschaftspositionen. 15. September 1935 wurden die Nürnberger Gesetze veröffentlicht zur Reinerhaltung des deutschen Blutes. Juden waren nun keine Staatsbürger mehr. Eheschließungen von Deutschen mit Juden wurden verboten. Bereits bestehende Eheschließungen wurden als ungültig erklärt. Außerehelicher Verkehr zwischen Deutschen und Juden wird bestraft. Und zwar an beiden Teilen. 14. November 1935. Juden haben kein deutsches Wahlrecht. Das wurde nun zwar schon vorher so, aber es wurde nun ausdrücklich proklamiert. 14. Juni 1938. Öffentliche Kennzeichnung jüdischer Gewerbebetriebe. Juli 1938. Juden erhalten besondere Kennkarten, also Personalausweise. 17. August 1938. Juden haben in ihrem Namen einen zusätzlichen Vornamen aufzunehmen. Die Frauen Sarah, die Männer Israel. 5. Oktober 1938. Die Reisepässe werden für Juden mit dem Großbuchstaben J gekennzeichnet. Es war für mich außerordentlich interessant und aufregend, dass das gar nicht von Deutschen erfunden wurde. Ich habe vor ein paar Tagen diesen Film gesehen, Juden, die Schweiz und ihre Juden. Damit also an der Grenze schon flüchtende Juden erkannt und zurückgewiesen werden konnten, hatten sie jetzt in ihrem Reisepass ganz vorne das große J eingestempelt. Am 28. Oktober 1938 geschah dann eine Anordnung zur Ausweisung aller Juden mit polnischer Staatsangehörigkeit. Das waren Menschen, die seit Jahren eingewandert waren nach Deutschland aus der Not in Polen, um hier Arbeit zu suchen. Also sogenannte Asylanten. Und äußerer Anlass des Pogroms vom 9. November 1938 war ein Attentat. In Frankreich lebte damals Herschel Grünspan. Er gehörte zu einer jüdischen Familie, die vor dem Ersten Weltkrieg aus Polen nach Deutschland eingewandert war. Am 27. Oktober 1938 wurde die Familie mit Tausenden von anderen Juden gleicher Herkunft aufgrund eines Ausbürgerungsgesetzes vom 31. März 1938 in Abholaktionen der Gestapo zur polnischen Grenze gebracht und zum Grenzübertritt genötigt. Anschließend lebte sie in polnischen Dörfern einkommenslos, besitzlos, im Elend. Herse Grünspan erfuhr davon durch Briefe seiner Familie und reagierte darauf mit der Ermordung des deutschen Gesandtschaftssekretärs in Paris, Ernst von Rath, am 7. November 1938. Damit wollte er die Juden rächen und die Aufmerksamkeit der Welt auf diese Vorgänge in Deutschland lenken, wie er vor der französischen Kriminalpolizei dann aussagte. Die dann eintretenden Folgen oder Reaktionen der Nationalsozialisten waren allerdings lange vorausgeplant. Denn die Verzweiflungstat des 17-jährigen Herschel Grünspan war für den nationalsozialistischen Machtapparat nur ein willkommener Anlass, dem Weltjudentum ein Komplott gegen das gesundende Deutschland zu unterstellen. Darauf hatte das deutsche Volk spontan und entschlossen zu antworten. Doch hinter der angeblichen Spontanität standen längst vorbereitete Aktionen, die einzeln bereits am 8. November begannen und unter Umständen auch bis zum 13. November andauerten. Jedoch wurden die Hauptaktionen durch Weisungen an alle Partei- und parteizugehörigen Organisationen im ganzen Reich in der Nacht vom 9. zum 10. November 1938 durchgeführt. Das Ergebnis: Mindestens 267 Synagogen wurden niedergebrannt oder auf andere Art zerstört. 7.500 jüdische Geschäften wurden demoliert oder zerstört und fast alle Friedhöfe der Juden verwüstet. Etwa 30.000 Juden wurden verhaftet und in die Konzentrationslager Dachau, Sachsenhausen und Buchenwald eingeliefert. Die ihnen durch den sogenannten Volkszorn zugefügten Schäden hatten sie selbst zu beseitigen oder zu ersetzen. Darüber hinaus wurde ihnen 1 Milliarde Reichsmark als Sühneleistung an das Deutsche Reich auferlegt. Eine Kontribution also. Wie aber reagierte die deutsche Bevölkerung? Lähmendes Entsetzen, betroffenes Schweigen bei den einen, aber hämische Genugtuung bei anderen. Nur wenige öffneten den Mund und lieferten sich damit dem Volkszorn aus. Darunter unter anderem auch der württembergische Pfarrer von Jahn aus Oberlenningen, der später ein Seelsorger für mich wurde. In seiner Bußtagspredigt am 16. November 1938 sagte er: Wenn nun die einen schweigen müssen und die anderen nicht reden wollen, dann haben wir heute allen Grund, einen Bußtag zu halten. Einen Tag der Trauer über unsere und des Volkes Sünden. Ein Verbrechen ist geschehen in Paris. Aber wer hätte gedacht, dass dies bei uns in Deutschland so viele Verbrechen zur Folge haben könnte? Als Christen sehen wir, wie dieses Unrecht unser Volk vor Gott belastet und seine Strafen über Deutschland herbeiziehen muss. Denn es steht geschrieben, irret euch nicht. Gott lässt seiner nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er ernten. O Land, 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 höre doch des Herrn Wort. Soweit Pfarrer von Jahn. Doch der Stürmer, damals das Deutsche Wochenblatt zum Kampf um die Wahrheit, konnte in einer Ausgabe vom Dezember 38 unter großen Lettern schreiben, ist die Judenfrage gelöst? Solange aber nur ein Jude bei uns weilt, solange ist der Teufel mitten unter uns. Der Jude ist geborener Verbrecher. Selbst härteste Strafen können ihn nicht bewegen, von den Schandtaten zu lassen, die ihm sein Blut und sein Geheimgesetzbuch Talmud Shulchan Aruch befehlen. Darum ist es unsere Pflicht, das deutsche Volk wachzuhalten, das deutsche Volk aufzuklären, das deutsche Volk vor dem Teufel in Menschengestalt zu schützen. Nun wird ja, wenn wir sowas zur Sprache bringen, heute häufig gefragt, was uns das alles heute noch angeht oder angehen soll. Wer seine eigene Geschichte kennt, der weiß aus seinem eigenen Erleben von Fehlentscheidungen und um die daraus entstandenen fatalen Folgen. Manches, was gar nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Und das kann seine Gegenwart und auch seine Zukunft belasten. Der wird aber auch davon wissen oder zumindest eine Ahnung bekommen, dass fatale Fehlentscheidungen in einem Volk mit dessen schweigender oder lauter Zustimmung ahnen oder wissen. Was war denn diese große Katastrophe des verlorenen Krieges in Deutschland mit den zerbombten Städten und Dörfern und dem Elend danach? Anderes als Gottes Gericht. Vor dem wir nur noch fragend stehen können und sagen, warum haben wir die anderen Folgen des Wohlstands eigentlich verdient? Aber war nicht auch das Gericht? Denn wie sehr hat der Wohlstand die Augen des deutschen Volkes blind werden lassen, verblendet. Als Christ sollte auch jeder Deutsche wissen, dass auch für ihn und für sein Volk das Wort Gottes durch Mose an Israel gilt. Gelten wird, ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied, an den Kindern derer, die mich hassen. Aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Und nun möchte ich ein Lied zitieren, das Dieter Trautwein 1978 geschrieben hat. Ein Lied jenseits der Feueröfen, wie er das nannte. Komm, Herr, binde doch des Wahnsinns Flammen dir aus aller Welt ein Volk zusammen. Seht, der Ölbaum trägt alte, neue Zweige, bis vor Gott sich neige endlich alle Welt. Wort aus Wüstenzeit Israel gegeben, gilt wie einst noch jetzt, ruft das Volk ins Leben. Seht, der Ölbaum trägt alte, neue Zweige, bis zu Gott sich neige endlich alle Welt. Im Prophetenruf hören wir Gott klagen. Durch die Not der Zeit stellt er seine Fragen. Seht, der Ölbaum trägt alte, neue Zweige, bis vor Gott sich neige endlich alle Welt. Jesus liebt sein Volk. Weh, wenn wir's vergessen. Wer dies Volk nicht ehrt, scheitert selbst vermessen. Seht, der Ölbaum trägt alte, neue Zweige, bis vor Gott sich neige endlich alle Welt. Frieden, heißer Traum, immer neues Hoffen. Du wächst wie ein Baum, Zukunft steht dir offen. Seht, der Ölbaum trägt alte, neue Zweige, bis vor Gott sich neige endlich alle Welt. Das war mein erster Teil. Der zweite Teil wird sehr persönlich und deshalb bitte ich die Technik da oben, das Aufnahmeband abzuschalten.